Wir wollen weitermachen im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hatten gesehen, dass Petrus hier diese Einteilung macht. Auf der einen Seite die Dienstgaben, auf der anderen Seite die Redegaben. Und wir haben uns das letzte Mal mit dem Römerbrief Kapitel 12 beschäftigt. Und ich möchte da noch kurz drauf zurückkommen. Dass wir da noch einen Blick kurz drauf werfen. Zwar in Römer 12, wo wir mehr Gaben aufgezählt haben als hier bei Petrus, hatten wir gelesen ab Vers 4. Denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Also hier dieses Prinzip, wir sind Glieder an einem Leib und Glieder an einem Leib sind voneinander abhängig. Der Leib besteht eben nicht nur aus einer Hand oder einem Fuß, sondern aus den verschiedenen Gliedern, die einander Handreichung tun. Und deswegen die Wichtigkeit auch der Anwendung der unterschiedlichen Gnadengaben. In Vers 6 dann, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Also das hatten wir schon betrachtet. Wir haben allgemein, wer einen Dienst hat, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Haben wir allgemein gefasst, ein Dienst. Und was wir ja auch schon gesehen hatten, ist, dass alle Gnadengaben letztendlich einen Dienst darstellen. Aber laut Petrus haben wir unterschiedliche Gewichtungen. Auf der einen Seite der Dienst eher als praktischer Dienst und auf der anderen Seite der Dienst in der Lehre, im Reden. Und wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir dort, es gab die Apostel damals, die sehr mit der Lehre des Wortes und auch mit dem Gebet beschäftigt waren. Und dann hat man ja irgendwann Diakone eingesetzt, die dafür zuständig waren, ganz praktische Arbeiten zu tun, nämlich zum Beispiel die Witwen zu versorgen. Aber auch diese Diakone hatten mit als Aufgabe auch zu lehren. Also sie mussten auch fest sein im Wort und haben durchaus auch begleitet mit dem Dienst eine Lehraufgabe wahrgenommen. Und so sehen wir, dass auch diese beiden Dinge sich überschneiden, dass zum Beispiel jemand nicht sagt, mein Dienst ist ganz einfach nur ein praktischer mit dem Wort und so weiter, das liegt mir alles nicht so, da setze ich mich gar nicht so mit auseinander und tue einfach praktisch meinen Dienst. Es ist einfach so, dass gerade im praktischen Dienst Gott auch Türen aufmachen kann für die Lehre des Wortes. Und man kann sich auch vorstellen, dass die eine oder andere Witwe vielleicht auch dankbar war, wenn ihr noch ein Wort im Rahmen dieses Dienstes weitergegeben wurde. Und natürlich war zusätzlich auch wichtig der praktische Wandel, dass der einfach gestimmt hat, dass der gepasst hat. Und der praktische Wandel kommt auch aus dem Wort. Das heißt, wenn wir nicht im Wort gegründet sind, wie wollen wir dann praktisch dienen? Denn es gibt auch die Ansicht, dass jemand sagt, Hauptsache, man lebt die Liebe. Ob man jetzt im Wort so gegründet oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Wenn man die Liebe lebt, das ist das Wichtigste. Und dabei müssen wir erkennen, dass die Liebe ja aus dem Wort kommt, dass der Herr wirkt durch sein Wort und dass er uns stärkt in der Liebe zum Herrn und dadurch dann auch in der Liebe zum Nächsten. Und wir hatten ja auch schon betrachtet, dass sich die verschiedenen Dienste oder Gaben nicht ganz konkret herunterbrechen lassen, dass man sagen kann, Kategorie A, B, C, D, E, er hat die Gabe, du hast die Gabe, du hast die Gabe, du hast die Gabe, sondern dass es hier eben auch diese Vielfalt Gottes gibt, wie wir auch gesehen hatten im Petrusbrief, in der Art und Weise, wie er die Gaben austeilt. Aber natürlich, diese große Unterscheidung, die macht Petrus und die kann man auch tun. Es wäre jetzt nicht gut, wenn jemand, wo es ganz deutlich ist, er hat eine sehr große praktische Begabung, den Geschwistern zu helfen, den Geschwistern zu dienen, dass man dem jetzt sagt, du stellst dich jetzt am Sonntag hin und predigst. Ja, das ist etwas, was einfach nicht passt, sondern es ist klar feststellbar schon, ob jemand eher Richtung Lehre geht, also eher die Redegabe hat, oder ob es eher praktisch diese praktische Dienstgabe ist oder eine der vielen praktischen Dienstgaben. Also wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Und damit haben wir uns das letzte Mal auch beschäftigt. Und jetzt geht es hier weiter. Wer gibt, gebe in Einfalt. Offenbar ist es auch eine Gabe zu geben. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Einfach zu geben. Da kann man ja meinen, das ist ja etwas Einfaches. Man muss nur etwas geben. Ja, aber offenbar gibt es Geschwister, die da ihren Schwerpunkt haben. Die ihren Schwerpunkt darin sehen, zu geben und so andere zu unterstützen. Das kann auch ein Werk unterstützen, aber es kann auch wirklich Unterstützung sein des Nächsten, des Bruders, der Schwester im Geben. Und das heißt, hier gebe in Einfalt, da gibt es jetzt unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Es gibt auch die Übersetzungsmöglichkeit, wer gibt, gebe großzügig. Auch eine Möglichkeit. Ich denke, beides passt vom Prinzip her. Wenn man schon gibt, dann sollte das nicht knausrig sein, dass man aus der Fülle der Dinge, der Güter, die man besitzt, sehr knausrig etwas weitergibt und dann auch noch hofft, es kriegt man ordentlich Dank und auf die Schulter geklopft vom anderen. Sondern das Prinzip, es heißt auch, geben ist seliger als nehmen, das schon, soll schon auch beinhalten, dass man auch bereit ist, etwas Wertvolles herzugeben, wenn man weiß, jemand anderes braucht es, jemand anderes hat es nötiger als ich, dass man eben auch hier diese Großzügigkeit hat. Und wenn wir Einfalt behalten, wie es hier steht, dann ist eben wichtig, uns vor Augen zu halten, dass es nicht berechnend sein soll. Dass man nicht sich sagt, man schenkt jetzt etwas her und dann hält man das dem oder derjenigen immer wieder vor und betont, wie man doch geholfen hat und dass der andere in seiner Schuld steht. Das gibt es in der Welt sehr wohl. Das ist gang und gäbe, dass zwar gegeben wird, dass man bereit ist, anderen etwas zu geben von seinen Gütern oder Geld oder wie auch immer. Aber bei jeder Gelegenheit reibt man es dem anderen unter die Nase, wie sehr derjenige doch in seiner Schuld steht und wie sehr der doch profitiert hat, dadurch, dass man selbst so großzügig war. Letztendlich stellt man sich so in den Vordergrund und macht sich selbst groß und übt Macht aus über den anderen. Und wenn man den Verdacht hat, jemand gibt einem etwas mit dieser Motivation, dann sollte man es auch gar nicht annehmen und lieber auf die Sache verzichten. Unter Geschwistern sollte es nicht so sein. Es sollte nach dem Prinzip gehen, dass die Rechte nicht wissen soll, was die Linke tut, dass man zwar bereit ist zu geben, aber auch bereit ist, das sehr schnell wieder zu vergessen. Wer gibt, gebe in Einfalt und es auch nicht zurückzufordern. Noch ein weiterer Punkt, der ja aus der Rede des Herrn Jesus selbst hervorgeht. So, wer gibt, gebe in Einfalt. Ist durchaus etwas, was man sich auch Gedanken macht. Es machen sollte jeder, denn es ist nicht nur so, dass jemand, der jetzt speziell meint, das wäre hier seine Gabe zu geben, dass man sich dann denkt, okay, es gibt hier in der Gemeinde ja genug, die haben die Gabe des Gebens, also bin ich gar nicht gefragt. Ich denke, geben, da ist jeder gefragt und jeder sollte sich Gedanken machen, wie kann er so anderen Geschwistern auch weiterhelfen. Es kann sogar sein, dass Geschwister in einer Gemeinde Not leiden und andere Geschwister geben an Missionswerke große Summen und unterstützen Missionswerke und sehen aber so nicht die Not der Geschwister, mit denen sie zusammen sich Sonntag für Sonntag in der Gemeinde treffen. Und auch dieser Gedanke spielt durchaus eine Rolle. Das ist durchaus auch wichtig, dass wenn man übrig hat, dass man auch sich fragt, wo ist das Geld oder die Güter, wo sind diese optimalerweise am besten aufgehoben oder wo ist es einfach dran, diese hinzugeben. Nun, die Frage können wir uns stellen, sollte eine Gemeinde, die sich auf die Bibel beruft, nicht so vorgehen wie in der Apostelgeschichte, dass alle Güter miteinander geteilt werden, sodass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Arm und Reich in der Gemeinde. Da müssen wir uns immer vor Augen halten, dass man das durchaus so tun kann, wenn alle dafür sind und sich so entscheiden, das so zu tun, kann man das durchaus tun, so hat es ja die erste Gemeinde gehandhabt. Aber wenn wir die verschiedenen Briefe lesen und die Gemeinden betrachten, die durch Paulus zum Beispiel gegründet worden sind, dann wissen wir, dass es in den anderen Gemeinden nicht so war. Es wurde zwar gegeben, die Philipper, die werden sehr gelobt dafür, dass sie gegeben haben, aber es gab bei den Philippern keine Güterteilung und bei den anderen Gemeinden auch nicht. Nur bei der Gemeinde in Jerusalem gab es das. Und so müssen wir vorsichtig sein zu sagen, das, was dort geschah in der Gemeinde in Jerusalem, ist die Referenz, ist der Maßstab für alle Gemeinden inklusive heute. Und wenn wir heute nicht Güterteilung haben, nach kommunistischem Prinzip vielleicht, ja, oder nach vermischt kommunistisch und biblisches Prinzip, dann sind wir keine biblische Gemeinde. Das ist eben nicht biblisch. Da muss man aufpassen. Und manche lassen sich da sehr verunsichern, weil man zitiert Apostelgeschichte, sagt, hier steht es doch, sie hatten alles gemeinsam. So muss es auch sein und alles andere ist kapitalistisch und materialistisch. Das ist so nicht richtig. Wir wissen, dass die Gemeinde in Jerusalem später Probleme hatte. Als die Hungersnot kam, mussten sie von anderen Gemeinden von auswärts unterstützt werden. Was wir nicht wissen, ob es daran lag, dass sie eben alles verkauft hatten oder ob es einfach so sowieso geschehen ist. Ja, es gibt Ausleger, die sagen, es lag daran, weil sie alles verkauft haben und keine Güter mehr sozusagen, also keine Felder teilweise mehr hatten, dass sie deswegen mehr von der Hungersnot betroffen waren als andere. Allerdings müssen wir auf der anderen Seite auch sehen, dass die Hungersnot ja allgemein auch Jerusalem betroffen hat und dass möglicherweise sogar die Felder hatten, keine Ernte hatten. Von daher muss man einfach mit solchen Annahmen vorsichtig sein. Aber wir wissen, die Gemeinde hatte Probleme, sie musste dann unterstützt werden von anderen Gemeinden. Und dann ist es auch gut, wenn andere Gemeinden auch Ressourcen haben, um zu unterstützen. Jetzt gehen wir mal davon aus, alle von uns würden alle ihre Güter verkaufen und alles, sagen wir mal, teilweise den Armen, teilweise anderen Gemeinden, teilweise Missionswerken spenden, dann könnte wirklich eine gewisse Not vorprogrammiert sein. Könnte, ich sage könnte, denn es könnte ja auch einfach ein Glaubensschritt sein. Es kann durchaus sein, dass jemand persönlich sagt, ich verkaufe alles, was ich habe und vertraue, dass der Herr mich versorgt, wie es Georg Müller getan hat und der Herr hat verheißen, zu versorgen. Wenn man aber als Gemeinde die Entscheidung trifft, heißt das, dass manchen dieser Glaubensschritt aufgezwängt wird, dass Einzelne diesen Glauben gar nicht haben, dass sie gar nicht darauf vertrauen, dass der Herr sie versorgt, aber sie werden genötigt, weil jetzt alle sozusagen die Mehrheit entschieden hat, wir machen das jetzt so und so können die Einzelnen, die eben diesen Glaubensschritt nicht mittragen können und es aber trotzdem tun, können dadurch in große Not kommen und so sollte es nicht sein. Wenn jemand die Entscheidung für sich trifft, das zu tun, dann darf er das tun und dann soll er es tun, aber man sollte das nicht anderen aufzwängen. Vielleicht folgen andere durch das Vorbild, so war es bei Georg Müller, der alles hergegeben hat und viele andere haben das auch getan und konnten bezeugen, der Herr hat sie versorgt mit allem Nötigen, was sie gebraucht haben. Ein weiterer Aspekt, der da bei so etwas zu betrachten ist, ist, Georg Müller war im Dienst des Herrn. Und andere, die ihm gefolgt sind, das waren auch oft Missionare oder sonstige Geschwister, die im Dienst des Herrn waren. Und es heißt ja, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist natürlich klar, wenn man sich für solch ein Leben entscheidet, dann begibt man sich in die Abhängigkeit von anderen. Und das ist in Ordnung, wenn man im Dienst des Herrn ist, aber angenommen, man ist nicht im Dienst des Herrn, sondern man führt einfach ein Leben, wo man sagt, gut, Dienst des Herrn ist mal wichtig, mal ist was anderes wichtig. Und dann sagt man, okay, ich habe jetzt aber alles verkauft, ich habe nichts mehr, jetzt sollen mich die Geschwister unterstützen. Das ist eine andere Perspektive, als wenn man vollzeitlich für den Herrn wirkt. Die Bibel sagt ja auch, wir sollen arbeiten. Und wenn man arbeitet, hat man regelmäßige Einnahmen. Sogar wenn man alles weggibt, hat man am Ende des Monats wieder Geld. Also es gibt verschiedene Aspekte, die man da betrachten muss, wenn es um solche Dinge geht. Und so müssen wir auch sehen, dass es nicht richtig ist, wenn man das anderen aufzwängt. In Jerusalem war es sicher so, dass es nicht aufgezwungen war, sondern es wurden viele dahin geführt, das zu tun. Und wir wissen, diese Geschichte mit Ananias und Sapphira, die dann eben nicht alles verkauft haben und gezüchtigt wurden, weil sie gelogen haben, weil sie behauptet haben, sie hätten alles verkauft. Und Petrus sagt ihnen, es war doch alles unter eurer Verwaltung, ihr hättet es doch gar nicht verkaufen müssen. Und dadurch sehen wir, auch in Jerusalem wurden nicht alle gezwungen, alles zu verkaufen, sondern die Liebe hat sie dazu gedrängt oder viele dazu gedrängt, das zu tun und es anderen zu geben, die es nötiger hatten. Und somit sehen wir auch beim Geben dieses Grundprinzip der Liebe. Es kann sein, jemand wird dazu gebracht, wirklich wertvolle Dinge, sei es Felder, sei es Häuser, wie auch immer, zu verkaufen, weil man zum Schluss gekommen ist, es gibt andere Geschwister in der Gemeinde, die leiden so große Not, dass sie es dringender brauchen als ich selbst. Und dann ist das Prinzip der Liebe gegeben, dann ist es eben nicht unter Zwang. Und so, auf diesem Prinzip, denke ich, war es auch in der Gemeinde in Jerusalem. Also wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Hier jetzt ein Hinweis auf die Vorsteher der Gemeinde oder auch auf die Ältesten, die die Gemeinde leiten. Die sollten das nicht nachlässig tun, sondern mit Eifer tun. Nicht in dem Sinne, dass sie sagen, naja, ich bin irgendwann Ältester geworden, eingesetzt worden als Ältester und ja, so ganz stehe ich nicht dahinter. Ist zwar schön, wenn ich diese Autorität habe und in der Gemeinde was gelte, aber der Eifer und die Motivation, die fehlt mir irgendwie. Wahrscheinlich wird man das nicht so offen sagen, aber im Verhalten wird es dann eventuell deutlich werden. Und deswegen, wer vorsteht, sollte es mit Eifer tun. Er sollte wissen, er tut es für den Herrn. Und das Bestreben sollte auch hier sein, dass es zur Ehre Gottes sei, dass es ein Dienst sei für den Herrn. Es gibt tatsächlich einen Grund, denke ich, warum auch diese Aufforderung hier ergeht. Jemand, der einen Aufseherdienst hat, hat mit vielen Problemen zu kämpfen, hat mit vielen Dingen zu kämpfen, die auch mutlos machen können und die einfach, weil die Entwicklung nicht so ist, wie man es erwartet oder sich wünscht, dazu führen kann, dass man den Eifer verliert. Und die vielen Nöte und die Versuchungen, die können eben das bewirken. Deswegen immer wieder muss man sich das auch sagen, dass man den rechten Eifer, die richtige Motivation hat, dass man den Dienst für den Herrn tut und eben nicht für Menschen, obwohl es ein Dienst für Menschen und für Geschwister ist. Aber es kann natürlich sein, die Geschwister schätzen es nicht so, wie sie es sollten und dass man dann mutlos wird, dann weiß man trotzdem immer noch, man tut den Dienst für den Herrn, man tut ihn für ihn und zu seiner Ehre. Wir werden uns mit dem Thema noch weiter etwas tiefer beschäftigen, mit dem Thema Ältesten, nämlich in 1. Petrus Kapitel 5, wo es dann um das Thema gehen wird. Dann als letzter Punkt hier im Römerbrief, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Barmherzigkeit üben, was bedeutet es? Wir hatten es schon mal angeschnitten. Es heißt, für andere da zu sein, die Hilfe nötig haben, barmherzig mit ihnen zu sein. Wir wissen, das große Vorbild der Barmherzigkeit sind wir selbst. Denn jeder, der wiedergeboren ist, der gläubig ist, hat Barmherzigkeit erfahren von dem Herrn. Der Herr hat uns errettet aus unserer großen Sündennot, aus der wir uns nicht helfen konnten. Wir steckten im Sumpf der Sünde und voller Barmherzigkeit hat der Herr sich uns zugewandt und hat uns da rausgezogen, hat uns gerettet, hat uns geheilt, hat uns neu gemacht, hat uns neues, ewiges Leben gegeben, hat uns eine Verheißung gegeben, eine Aussicht in die Zukunft, die uns jubeln lässt oder die uns jubeln lassen kann und so Gnade um Gnade uns zuteil werden lassen. Das ist das Vorbild des Herrn, der barmherzig war mit uns Sündern, die wir uns nicht helfen konnten. Und hat es dem Herrn Freude gemacht, das zu tun? Ich denke, das war sicher der Fall. Auch wenn der Weg des Herrn ein schwerer Weg war, hat doch die Freude eine Rolle gespielt, die das Ergebnis dieses Weges war. Nämlich, dass viele, so sagt es auch Jesaja 53, sein Anteil werden, dass viele zu Gerechten gemacht werden und dann in der ewigen Gemeinschaft mit ihm sind. Und so sollten wir auf den Herrn blicken, wenn wir anderen dienen. Wir sollten auch das mit Freudigkeit tun, auch wenn dieser Dienst oft sicher schwer ist, mit Schwierigkeiten verbunden ist. Er sollte nicht mit Murren sein. Mit Murren, dass wir sagen, dem Bruder, der Schwester muss ich immer wieder helfen und immer wieder ist das so, es ändert sich nicht und andere tun es nicht, also mach's ich halt, auch wenn ich es so ungern tue. So sollte es eben nicht sein, es sollte nicht mit Murren sein, sondern mit Freudigkeit. Mit Freudigkeit, damit es auch dem Herrn wohlgefällig ist, immer vor Augen habend, was der Herr für uns getan hat, wie er uns Barmherzigkeit hat zuteil werden lassen, so auch dieser Dienst. Und wenn das nicht möglich ist, wenn es nur mit Murren möglich ist, dann sollte man sich fragen, ob es dann überhaupt der Dienst ist, den man tun sollte. Denn auch der, dem gedient wird, merkt, ob jemand Freude hat oder ob jemand mit Murren dient und sagt, ja, ich tue das jetzt zwar, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit oder passt das gerade gar nicht rein, aber ich habe mir die Zeit freigeschaufelt, um dir zu helfen, um diesen Dienst für dich zu tun. Dann kommt das nicht richtig rüber, sondern eher, dass man die Freudigkeit auch zum Ausdruck bringt, dass man die Möglichkeit hat, dem anderen zu dienen. Es ist ja so, wir sind in dieser Welt eine kurze Zeit, wir sind hier gelassen worden, bis wir dann beim Herrn sind, sind wir hier gelassen worden, um zu dienen. Und ich denke, vielen Geschwistern geht es doch immer wieder so, dass sie sich fragen, wie kann ich dem Herrn dienen? Wie kann ich dem Herrn dienen? Was kann ich tun? Die Welt um mich herum ist dunkel, die Menschen sind verschlossen, sie wollen das Evangelium nicht hören. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Barmherzigkeit üben wäre vielleicht eine Möglichkeit, Barmherzigkeit üben. Und diesen Dienst dann, wenn man ihn hat, wenn man weiß, man kann jetzt einem Bruder, einer Schwester helfen mit einem ganz praktischen Dienst, dass man sich das auch bewusst macht. Man tut es jetzt nicht, weil andere es nicht tun, sondern man hat von Gott eine Möglichkeit bekommen, mit Freudigkeit diesen Dienst zu tun. Nicht einfach nur rumzusitzen oder nicht in weltlichen Dingen beschäftigt zu sein, weil rumsitzen, ich denke, jemand, der im Berufsleben ist, sitzt nicht einfach nur rum, sondern ist oft im Stress des Alltags. Aber man muss dann auch inne werden und sich sagen, hier gibt es eine Möglichkeit, einen Dienst für den Bruder, für die Schwester zu tun. Und es ist etwas, was der Herr auch belohnen wird. Und das kann ein Grund mehr sein, dass man das Ganze dann auch mit Freudigkeit und für den Herrn tut. Es kann sogar sein, dass der oder diejenige gar nicht so dankbar ist, wie man es erwartet. Dass der oder diejenige es als ganz selbstverständlich hinnimmt. Auch da gilt wieder das Prinzip, man tut es für den Herrn, man tut es zu seiner Ehre. Das gilt ja für alle anderen Bereiche auch für das Berufsleben. Das ist ja genauso im Beruf, tut man manchmal Dinge, die einem gar nicht so Spaß machen, gar nicht so Freude machen. Man neigt dann vielleicht auch dazu, manche Sachen schneller fertig zu kriegen und das vielleicht nicht so gründlich zu machen. Auch da ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, man tut es für den Herrn. Man arbeitet sozusagen für den Herrn und so ist es ja in sämtlichen Bereichen. Ich habe jetzt berufstätig als Beispiel genommen. Genauso ist es so, wenn eine Frau, die Kinder hat, einen gewissen Dienst tut für andere Geschwister, dann kann es ja auch sein, dass es einfach zeitlich nicht gut reinpasst und schwierig ist. Aber auch da muss man sich immer genau dieses Prinzip vor Augen halten, dass man aufgefordert ist von der Schrift, das mit Freudigkeit zu tun. So viel also zu den Gaben, die hier im Römerbrief aufgezählt werden. Wir kommen jetzt zurück in den ersten Petrusbrief. Wir haben hier die Aufforderung, wenn jemand dient, in Vers 11, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist ja ein Grundprinzip der Schrift, welches wir hier im Petrusbrief haben und auch im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, seine göttliche Kraft hat uns schon alles geschenkt, was nötig ist, um zu wandeln, um zu leben und zu wandeln in Gottesfurcht. Dann haben wir diese Kette, mit der wir uns dann auch noch beschäftigen werden, wenn wir zum zweiten Petrusbrief kommen, wo es ja weitergeht, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Alles ist uns schon geschenkt worden, deswegen haben wir alles schon bekommen, was nötig ist, um ihm wohlgefällig zu wandeln. Und deswegen haben wir auch alles, was nötig ist, um in der Kraft zu dienen, die Gott darreicht. Nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft, die Gott darreicht. Und hier kommen wir wieder zu dem Grundprinzip des Evangeliums zurück. Wir werden durch Glauben gerechtfertigt und wir leben auch aus Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Petrus hat die Verheißungen erwähnt, die mit dem ewigen Leben in Verbindung stehen. So haben wir auch viele Verheißungen für den ganz praktischen Dienst, für die Nachfolge des Herrn. Und immer wieder sind wir gefragt, uns auf diese Verheißungen, uns auf diese Wahrheiten zu stützen, zu vertrauen, dass wir in der Kraft Gottes dienen dürfen, das auch im Gebet immer wieder vor den Herrn zu bringen als Anliegen. Und wenn wir das getan haben, dann eben anpacken. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, ja, jetzt warte ich mal, bis ich einen Dienst tue, muss ich so lange warten, bis ich die Kraft habe, die Gott darreicht. Ja, weil da kann es sein, wir warten sehr lange. Sondern wir bringen das als Anliegen dem Herrn im Gebet und stützen uns auch im Gebet auf diese Verheißungen. Bringen es vor ihn, stützen uns darauf, dass wir mit ihm gestorben sind und in einem neuen Leben wandeln und legen alles vor ihm hin. Und wenn wir das getan haben, dann packen wir an. Im Glauben müssen wir uns natürlich immer üben, dass wir im Glauben wachsen, dass wir zunehmen. Das ist ja ein ständiger Wachstumsprozess. Da sind wir nie an einem Punkt, wo wir sagen können, jetzt habe ich genug Glauben, jetzt bin ich genug gewachsen, jetzt kann ich dem Herrn anfangen zu dienen, sondern das geht alles Hand in Hand. Wir bringen es vor den Herrn, wir dienen, bringen es wieder vor dem Herrn, dienen wieder, beklagen unser Versagen, wenn wir versagt haben, bekennen es vor ihm und so geht das ganze Glaubensleben weiter. Wir wissen aus der Schrift, dass auch die Diener des Herrn, dass sie nicht erst gewartet haben, bis sie 10 Jahre gläubig waren und bis sie genug Glauben gehabt haben und dann erst angefangen haben, dem Herrn zu dienen, sondern von Anfang an haben sie dem Herrn gedient. Petrus stand auf in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten und verkündigte vollmächtig das Evangelium, nachdem er eben diese Erfahrung gemacht hatte, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatten und so die Kraft bekommen haben aus der Höhe, die nötig war, um diesen Dienst zu tun. Deswegen, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Ziel ist, dass Gott verherrlicht wird. Das ist etwas, was die Bibel immer wieder betont. Wir schauen dazu ein paar Bibelstellen an. Matthäus 5, Vers 16. Das sagt es Jesus schon selbst. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Ziel der guten Werke, und ich meine es der wirklich guten Werke, die auch in Gottes, nach Gottes Maßstab gut sind, Ziel dieser Werke ist nicht, dass sie uns preisen, sondern dass sie den Vater im Himmel preisen. Und hier sehen wir erstmal eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung, die da sein muss. Jemand kann sagen, ja, ich vertraue, dass Gott mir die Kraft gibt, um den Dienst zu tun. Ja, ich möchte den Dienst in der Kraft tun, die Gott darreicht. Aber in Wirklichkeit, im Versteckten, geht es eigentlich eher darum, dass man nach Lob hascht. Dass man möchte, dass die guten Werke gesehen werden, dass die anderen einen auf die Schulter klopfen und nicht, damit Gott verherrlicht wird. Und jetzt mögt ihr denken, ja gut, also ja, also bei mir ist das nicht so und ich hoffe, dass niemand, der hier ist, dass das diese Motivation ist. Aber ich denke, dass jeder in dieser Gefahr ist, dass jeder in der Gefahr steht, dass er nach Lob hascht von den anderen. Ja, es kann sein, gestern war Büchertisch, dass jemand ein gutes Gespräch gehabt hat und es den anderen erzählt, was so gesprochen wurde, was man selbst gesagt hat. Und dass man insgeheim hofft, dass dann der eine oder andere sagt, boah, da hast du dich aber gut geschlagen. Ja, das kann wirklich sein und diese Gefahr ist da und so in anderen Bereichen auch, dass man auch einen praktischen Dienst tut, weil man darauf hofft, dass die anderen das sehen und sagen, also wenn wir dich nicht hätten, ja, der oder die du so in der Gemeinde praktisch dienst. Es kann auch sein, man erwartet das gar nicht, aber in dem Moment, wo es gesagt wird, wird man stolz. Ja, und das nächste Mal bei dieser Situation, wo man den Dienst tut, erinnert man sich dran, boah, man ist so gelobt worden. Und dann spielt diese Motivation vielleicht auch mit. Und vielleicht kann es sogar dazu führen, dass man gewisse Dienste tut, dann, wenn andere es irgendwie bemerken. Ja, besser ist es, den Dienst so zu tun, dass andere es nicht bemerken. Das entspricht ja auch diesem Prinzip mit dem Kämmerlein, dass man ins Kämmerlein gehen soll, um zu beten und nicht so, dass möglichst viele einen sehen. Und hier sehen wir schon diese Grundhaltung, diese Grundeinstellung ist wichtig. Es geht darum, dass man den Vater im Himmel preist. So kann man durchaus Zeugnis geben von einem Gespräch, wo man einfach Gott die Ehre gibt und wo sehr gut zum Ausdruck kommt, Gott hat gewirkt. Und man möchte sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern man ist selber dankbar, dass Gott gewirkt hat. So hat es auch Paulus getan. Als Paulus zurückkam mit seinen Begleitern von den Missionsreisen, dann haben sie durchaus auch Zeugnis gegeben von dem, was Gott getan hat. Und bei Paulus können wir jetzt nicht unterstellen, es war zur Selbstverherrlichung, sondern es ging ihm um die Ehre Gottes und es ging ihm darum, dass Gott groß gemacht wird und dass andere auch ermutigt werden, Paulus nachzuahmen. Wenn das wirklich die Motivation ist, dann ist sie richtig, dann ist sie ja auch segensreich für die anderen. Ich hatte euch ja mal erzählt von dem Anthony Simon in Israel aus einer Gemeinde. Der ist kürzlich heimgegangen zum Herrn. Das wissen die meisten jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich denke, war in diesem praktischen Dienst sehr vorbildlich. Also er ist immer umhergereist, auch in den Irak gegangen, hat dort die Flüchtlinge besucht. Jetzt erinnern sich vielleicht die meisten, weil ich mal gefragt hatte, ob jemand nicht da mitmachen möchte. Hat ihnen praktisch geholfen, hat ihnen Decken gegeben, Wasserkocher und lauter solche Dinge, Heizungen, die nötig waren. Und natürlich immer auch Neue Testamente verteilt oder auch Sticks zum Anhören und hat so einen guten Dienst gemacht und hat auch den Menschen vom Evangelium gesagt, das war ihm wichtig, das habe ich auch selbst erlebt, wir waren nach dem Gottesdienst dann auf der Straße und da kam einer sehr schnell vorbei, der hatte es eilig und er ruft ihm hinterher und fragt ihn, ob er das Evangelium kennt und er hat da kaum eine Möglichkeit ausgelassen, jemand anzusprechen und war unermüdlich im Dienst des Herrn und sein Zeugnis, das war auch glaubwürdig, wenn er das Zeugnis weitergegeben hat, da ging es ihm nicht darum, dass er gepriesen wird, sondern es war eine Ermutigung für andere, es ihm nachzuahmen, ihm nachzueifern. Und viele haben das auch getan, die dann mit ihm gedient haben oder selber zurück in ihr Land sind und da einen ganz anderen Dienst getan haben. Ja, er ist verstorben, er ist im Irak angefahren worden von einem Auto abends, als es dunkel war, und heimgegangen zum Herrn. Und da denkt man auch, jemand, der so unterwegs ist, stirbt vielleicht den Märtyrertod oder wie auch immer, weil er dort in Gefahr kommt. Aber dann ist es sowas Banales, wie dass man vom Auto angefahren wird. Da könnte man vielleicht auch denken, das ist ja ein Tod, der keinen Sinn macht. Der hätte ja noch so viel Gutes wirken können hier auf dieser Erde. Aber auch da wissen wir, der Herr hat es in der Hand. Er weiß, wie lange seine Diener hier gebraucht werden, welchen Dienst er ihnen gegeben hat. Und er hat einfach das so beschlossen, dass sein Leben nun beendet wird und dass er heimgehen darf, dass er zu ihm jetzt gehen darf und bei ihm sein darf. Aber mir ist er jetzt eben eingefallen, sein Zeugnis einfach, weil er sehr wohl das erzählt hat, was er getan hat. Und es war wirklich ein Ansporn, dann ihn nachzuahmen und sich selber zu sagen, man soll nicht so lau sein, sondern einfach sich für den Herrn einsetzen und ihm dienen und auch mutig sein, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Eine weitere Stelle auch aus den Evangelien ist Johannes, das Johannesevangelium, Kapitel 17. Im Prinzip könnte man das ganze Kapitel lesen. Ich lese mal ab Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast, sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und dann in Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Herr Jesus stellt heraus, dass er den Namen des Vaters verherrlicht hat. Das war der Dienst, den der Vater ihm gegeben hat. Er hat ihn verherrlicht. Er hat ihn verherrlicht, natürlich durch sein Leben hier und durch sein Leiden und Sterben. Und dann aber auch diese Herrlichkeit, die ihm dann zuteil wurde durch die Auferstehung und Himmelfahrt und Verherrlichung, die durfte ihm nach diesem Erlösungswerk zuteil werden. Und wir sollen diese Herrlichkeit einmal sehen. Das ist sein Wunsch, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das wünscht er und das dürfen wir, denn der Vater wird diesen Wunsch natürlich erfüllen. Und die Aussage, ich bin in ihnen verherrlicht, in Vers 10. Das heißt, der Herr wirkt in uns, er wirkt durch uns. Und so wie er den Vater verherrlicht hat, so sollen auch wir den Vater verherrlichen, denn wir sind zurückgelassen in dieser Welt, um genau das zu tun. Und darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwelche Erfolge zu verzeichnen, sondern es geht darum, den Vater zu verherrlichen durch Jesus Christus. Und das geschieht nicht losgelöst vom Herrn, sondern durch den Herrn, durch sein Wirken in und durch uns, damit in allem Gott verherrlicht wird. Das war natürlich auch das Anliegen von Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Haben wir eine Wahl? Haben wir eine Wahl? In dem Sinne, steht es uns zu sagen, ich will Gott nicht verherrlichen? Steht das uns zu? Nein. Warum nicht? Hier wird die Begründung gegeben. Denn ihr seid teuer erkauft. Wir sind erkauft. Wenn wir erkauft worden sind, heißt das, wir gehören uns nicht selbst. Wenn wir uns nicht selbst gehören, entscheiden nicht wir, ob wir Gott verherrlichen oder nicht. Wir sind dazu aufgefordert, das zu tun. Denn ihr seid teuer erkauft, wir gehören uns nicht selbst. Das ist ja genau der Vers davor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Wenn wir uns nicht selbst gehören, sind wir Sklaven. Wir sind Sklaven Christi. Wenn wir Sklaven sind, haben wir einen Herrn, einen Meister, dem wir gehorsam schuldig sind. Und ein Sklave, damals im Römischen Reich, durfte nicht einfach sagen, ich gehorche meinem Herrn nicht. Das konnte sehr schlimme Auswirkungen haben. Das konnte Schläge zur Folge haben. Schlimme Schläge. Es kam sogar vor, dass Sklaven getötet wurden, wenn sie ihren Herren nicht gehorchten. Und so können wir theoretisch schon sagen, ich möchte Gott nicht verherrlichen. Aber dann müssen wir genauso wie ein Sklave damals mit entsprechenden Schlägen rechnen, also mit Züchtigung, wie uns der Hebräerbrief und viele anderen Stellen sagen. Wir gehören uns nicht selbst und deswegen verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir können uns theoretisch verweigern mit den Konsequenzen. Deswegen brauchen wir die Aufforderung, verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Beides gehört Gott, unser Leib und unser Geist. Also die Aufforderung, Gott zu verherrlichen, ergibt sich eben ganz genau aus den Eigentumsverhältnissen. Und die sind so, dass eben wir nicht unser Eigentum sind, sondern Eigentum des Herrn. Was natürlich auch schön ist. Es ist schön, Eigentum des Herrn zu sein und nicht Eigentum der Sünde, beziehungsweise zusätzlich noch unter der Herrschaft des Satans, was die Alternative wäre. Wir sind ja nicht aus einem neutralen Raum berufen worden, in dem wir selber unser eigener Herr waren, nein, sondern wir haben, um es mal so auszudrücken, die Schinderei des Teufels getan und sind versetzt worden aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes Gottes, des Sohnes seiner Liebe, in das Reich des Lichtes und sind froh. Jeder wahre Gläubige ist froh, dass das so ist. Und jeder wahre Gläubige sagt normalerweise nicht, ich möchte Gott nicht verherrlichen. Es gibt Situationen, dass Gläubige sehr tief fallen und das sagen möglicherweise eine Zeit lang. Aber ich denke, dass der Herr seine Mittel und Wege hat, auch seine Schafe, die auf Abwege kommen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ich möchte zusammenfassen, wir hatten noch die restlichen Gaben im Römerbrief betrachtet. Wir haben die Dienstgaben, wir hatten letztes Mal die Ermahnung gesehen. werden das Geben gesehen, die Barmherzigkeit zu üben, das Vorstehen. Und wir hatten den Aspekt, dass wir es tun sollen in der Kraft, die Gott darreicht, nämlich damit Gott verherrlicht wird, damit es nicht zur eigenen Ehre, zur eigenen Verherrlichung sei. Wir brauchen da immer wieder auch eine richtige Einschätzung, dass wir uns selbst richtig beurteilen, dass wir uns Gedanken machen, wenn wir etwas tun, zu wessen Ehre tun wir das jetzt überhaupt? Ist die Motivation die richtige? Ist es die biblische Motivation? Und dann sollten wir immer wieder dieses Bestreben haben oder beständig das Bestreben haben, dass Gott verherrlicht wird. Dass es einfach um ihn geht, um seine Ehre. Und das Gute an dem Ganzen ist ja zu wissen, dass er es auch tun möchte. Dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt, sage ich am Schluss noch, obwohl wir die Stelle Philipper 2,13 jetzt nicht betrachtet haben, dürfen wir wissen, er wird beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und so dürfen wir auch da zuversichtlich sein, wir sind in seiner Hand und wir können damit rechnen, dass er die Kraft auch darreicht, die wir brauchen für den Dienst zu seiner Ehre.